und herzlich willkommen zur Folge 59 von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Wir starten heute mit einer kleinen Ergänzung zur letzten Folge. Und zwar setzt man natürlich E-Mails in BCC, das steht ja auch für Blind Copy, wenn man nicht möchte, dass der eine die E-Mail-Adresse vom anderen sehen kann. Da habe ich mal wieder meine technische Versiertheit unter Beweis gestellt. Und dann habe ich in der letzten Woche von einer jungen Patientin, die bald Medizin studieren möchte, erfahren, dass es inzwischen ein Medizinertest gibt. Also ganz schlecht beziehungsweise gar nicht recherchiert. Und ich fand das aber eine sehr schöne Entwicklung, weil wohl manche Unis tatsächlich den NC gar nicht mehr so stark bewerten, sondern jeder diesen Medizinertest ablegen kann, der auch psychologische und empathische Fähigkeiten abtestet, auf den man sich wohl ganz gut auch vorbereiten kann mit entsprechenden Vorlagen. Und dann ist das entscheidende Kriterium, ob man an der Uni zugelassen wird oder nicht. Es gibt aber wohl auch noch Unis, die das rein vom NC abhängig machen. Also ganz spannend. Ich lerne auch jede Woche was dazu. So, und dann hatte ich letzte Woche Freitag passend zu dem Thema, was uns ja gerade beschäftigt, in der Praxis das Jahresgespräch zum Thema Arbeitssicherheit und Co. Und jedes Mal halte ich nach der versteckten Kamera Ausschau. Ich weiß jetzt, dass ich unter anderem meinen Mann schriftlich darüber aufklären muss, dass er sich am Drucker den Finger klemmen und an der Kaffeemaschine die Hand verbrühen kann. Ich frage mich dann immer, wie der Mann es bis hierhin geschafft haben kann, wenn er das nicht schon zu Hause gelernt hat. Ganz davon zu schweigen, dass ich für seine eventuelle Schwangerschaft vorbereitet sein muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch ähnlich absurde Situationen aus seiner Branche kennt, die nur noch sehr wenig mit gesundem Menschenverstand und dafür ganz viel mit stumpfer Bürokratie zu tun haben. Wenn ich das nicht mit Humor und auch einer Portion Fatalismus nehmen würde, müsste ich überall Gefahrenquellen wittern und gegen alles und jeden Misstrauen hegen. Das liegt zum Glück nicht gerade in meiner Natur und da ich an die selbsterfüllende Prophezeiung glaube, will ich daran auch gar nichts ändern. Außerdem bestätigt sich in unserer Praxis immer wieder das Gegenteil, nämlich dass wir es mit Menschen zu tun haben, die wie du und ich ticken, nur eben auf ihre ganz eigene Art. Die wenigen, die tatsächlich böse Absichten hegen, also nicht bei uns in der Praxis, zum Beispiel Daten veruntreuen wollen, die werden sich auch durch Datenschutzmaßnahmen nicht wirklich abschrecken lassen, das glaube ich zumindest. Und die, die sich durch die Maßnahmen verunsichern lassen, haben wahrscheinlich auch schon vorher ganz viel Wert auf Korrektheit gelegt. Ich habe das schon mal gesagt, zum Dreckwegtag gehen auch selten die, die den Müll haben fallen lassen. Also, worum geht's dann hier überhaupt? Es geht meistens um Fragen der Haftung und eventuelle Regressansprüche und damit geht's mal wieder mehr um eine Symptombehandlung als um eine ursächliche Therapie. Es geht genau genommen darum, dass im Zweifelsfall du dran bist. Was ich sogar in Ordnung finde, wenn das offen ausgesprochen wäre und wir uns dann den ganzen oder zumindest einen Teil des Zirkus einfach sparen könnten. Ich verlinke dir in den Shownotes mal, falls ich das nicht schon längst getan habe, die Geschichte von Ober- und Unterfluss, die die ganze Absurdität einfach super auf den Punkt bringt. Da ist es dann auch kein Wunder, dass wir immer seltener auf engagierte Menschen treffen, die intrinsisch motiviert sind, die einfach Bock haben auf das, was sie tun und sich gerne hinter eine Sache klemmen. Stattdessen produzieren wir immer mehr Menschen, die, ob aus Vorsicht oder Trägheit, allenfalls Vorschrift nach Dienst machen. Während uns zu viel Freiheit nämlich überfordern kann, können zu viele Regeln uns regelrecht lähmen. Ich weiß, wir alle sind das Thema mehr oder weniger satt, dabei ist so vieles noch gar nicht gesagt und betrachtet worden. Corona. Eigentlich fängt's doch jetzt erst an, spannend zu werden. Jetzt, wo wir rückblickend vieles klarer sehen, uns wichtige Fragen stellen und hoffentlich für die Zukunft dazulernen können. Es wäre dumm, diese Chance nicht zu nutzen. Ein Punkt, der uns sicherlich davon abhält, ist mal wieder die Angst vor Regressen. Hätten wir die Menschen umfassender aufgeklärt und ihnen mehr die Wahl gelassen, wie sie sich entscheiden, könnten wir jetzt viel unbefangener reflektieren, was gut und was weniger gut gelaufen ist. aber da in der Corona-Zeit stark polarisiert wurde und die authentische Entscheidung in vielen Fällen hinter dem Zwang, sich anzupassen, beziehungsweise der Angst, etwas falsch zu machen, zurückgestanden hat, lassen wir die Sache anscheinend lieber ruhen. Schade eigentlich. Dabei glaube ich, dass keiner wirklich erwartet hat, dass irgendwer ein Patentrezept oder die einzig wahre Lösung in dieser Sache parat hat. Es war ja vollkommen klar, dass eine vergleichbare Situation noch nie da gewesen ist und wir sozusagen dort erst die ersten Schritte unternehmen. Und ich glaube, da gesteht man einem durchaus viel mehr Fehler und Unsicherheiten zu. Bei uns in der Praxis war das ganz spannend, denn die ersten Patienten, die nach der ersten Verunsicherung wieder kamen, waren überwiegend ältere Patienten. Und ich habe dann ungefähr den dritten gefragt, ich verstehe das nicht ganz. Warum suchen Sie uns jetzt gerade auf? Unser Sohn ist jetzt im Lockdown zu Hause, um Ihre Generation zu schützen und Sie laufen jetzt hier einfach so frei rum. Und ein Patient sagte mir, und das habe ich später von mehreren gehört, naja, wir sind doch gar nicht gefragt worden. Und viele haben gesagt, ich habe einen Krieg überlebt und ich möchte nicht die letzten Jahre meines Lebens, wer weiß, wie lang das geht, zu Hause verbringen, dann habe ich lieber noch ein kurzes, aber glückliches Leben im Kreise von meiner Familie, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Also wollte ich dir ein bisschen erzählen, wie wir Corona in unserer Praxis gehandhabt haben. Es gab da einige Extreme in beide Richtungen, nicht bei uns in der Praxis, aber was mir so zu Ohren gekommen ist. Ich habe von einem Kollegen gehört, der sich sogar geweigert haben soll, Patienten mit Mundschutz zu behandeln. Und natürlich gab es auch solche, die zum Beispiel Ungeimpfte nicht behandelt haben. Ich verstehe ehrlich gesagt in beiden Fällen das Problem nicht. Ich würde mich einfach mal als jung und gesund einstufen und damit fällt mir die Anpassung in beide Richtungen überhaupt nicht schwer. Wir haben es deshalb bei uns so gehandhabt, dass wir mit jedem Patienten in jeder Behandlung aufs Neue geguckt haben, was sich stimmig anfühlt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Vielleicht hat nicht jeder sich darauf verlassen, aber ich glaube doch, jeder hatte ein gewisses Bauchgefühl zu diesem Thema und dieses Bauchgefühl ist wirklich nicht mehr als eine Momentaufnahme. Vielleicht fühlt man sich an einem Tag widerstandskräftig und an einem anderen labil. Vielleicht hat ein Todesfall in der Familie den Blick auf das Thema Corona oder die Impfung geändert. Oder vielleicht besucht jemand nach der Behandlung einen Angehörigen im Krankenhaus und möchte diesen Menschen besonders schützen. Was ist so schwer daran, sich darauf punktgenau einzustellen? Was wir nicht toleriert haben, ist jede Form von Übergriffigkeit. Versuche, die eigene Sichtweise anderen überzustülpen. Denn wenn ich Toleranz erwarte, dann sollte ich auch bereit sein, sie anderen zu geben. Übrigens war das für viele Patienten und auch für uns eine wunderbare Gelegenheit, Körperkompetenz zu üben und auch die Angst zu verlieren, sich zu äußern. Mir ist bewusst, dass wir das Glück haben, eine kleine Praxis zu sein und dass das nicht einfach so auf andere Situationen übertragbar ist. Aber was spricht dagegen, nach passenden Lösungen für andere Situationen zu suchen? Die dürfen auch mal verrückt sein. Hauptsache, sie holen den Menschen ab. Bevor zum Beispiel ein Angehöriger alleine und ohne Abschied irgendwo unter Quarantänebedingungen sterben muss, kann man das Krankenbett vielleicht lieber für ein paar letzte Augenblicke auf die Straße holen? Oft liegen Lösungen da, wo wir nicht hingucken. Ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass wir in der Corona-Zeit weiterarbeiten durften und auch, dass, soweit ich weiß, kein Corona-Fall auf unsere Praxis zurückgeführt werden konnte. Ich hoffe, dass die Mehrheit unserer Patienten sich angenommen gefühlt hat, egal wie sie im Einzelnen zu dem Thema standen. Es gab nur zwei Patienten, denen es in der Corona-Zeit zu unsicher war, uns aufzusuchen. Beide haben uns nach der Zeit wieder aufgesucht. Als wir selbst Corona bekommen haben, haben wir es bereits 2 Tage vor positivem Testausschlag gemerkt und nur noch FFP2 getragen. Manchmal ist der Körper in seinen Signalen eben doch schneller als der Test. Ein letzter Satz zum Impfen und dann bin ich durch mit dem Thema. Genauso wenig wie jeder Geimpfte automatisch Impfbefürworter ist, ist auch nicht jeder Nicht-Geimpfte gleich ein genereller Impfgegner. Was ich für mich und du für dich entscheidest, ist nicht das Maß aller Dinge. So, Zum Abschluss möchte ich mit dir noch eine Geschichte teilen, auf die ich gleichzeitig nicht und doch auch wieder stolz bin. Nicht stolz bin ich darauf, dass ich einem Patienten vor einigen Jahren bei einer Mobilisation eine Rippe gebrochen habe. Stolz bin ich aber darauf, wie ich damit umgegangen bin. Aufrichtig, einsichtig und um eine Besserung bemüht. Tatsächlich hat der Patient mich auch nach dem Vorfall und der Ausheilung wieder aufgesucht, also war wenigstens sein Vertrauen in mich nicht gebrochen oder zumindest wiederhergestellt. Ich könnte dir jetzt alles Mögliche zu meiner Entlastung sagen. Zum Beispiel, dass Rippen schneller brechen, als du vielleicht annimmst. Dass der Patient bereits über 80 Jahre alt war. Dass er wahrscheinlich eine unentdeckte Osteoporose hatte. Dass er mich selbst aufgefordert hat, den Impuls zu geben. Dass ich noch ziemlich unerfahren war oder ihm so unbedingt helfen wollte, dass ich wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen bin. Das stimmt auch alles, aber es bringt mich nicht wirklich weiter darin, etwas Gutes für die Zukunft aus der schwierigen Erfahrung zu ziehen. Wenn uns etwas überfordert, dann zeigen wir oft typische Verhaltensweisen. Wir suchen nach Erklärungen, vielleicht sogar Ausreden, mildernden Umständen oder einem Schuldigen. Alles, was das eigene schlechte Gewissen entlastet. Ich habe damals gelernt und für diese Erfahrung bin ich heute sehr dankbar, dass ich auf mein Bauchgefühl und die Zeichen des Körpers, den ich gerade behandle, hören sollte. Dass viel eben nicht immer viel hilft und dass Menschen sehr gut verzeihen können, wenn man ihnen aufrichtig begegnet. Jeder Mensch weiß im Grunde genommen, dass Leben auch Risiko bedeutet. Patienten unterschreiben das sogar ganz explizit vor einem operativen Eingriff. Wir wissen, dass immer auch etwas schieflaufen kann. Und von den Patienten, denen ich bisher begegnet bin, würde keiner einem Arzt oder Therapeuten einen Strick daraus drehen, solange dieser seinen Fehler eingesteht, bereit ist, sich zu entschuldigen und mit dem Patienten gemeinsam nach Lösungen sucht. Wenn der Patient sich aber alleingelassen, für dumm verkauft, als Simulant oder Fall für die Psychosomatik fühlt, dann ist das nicht nur sehr unbefriedigend und kränkend, sondern steht leider auch der Genesung des Körpers und der Heilung der Erfahrung im Wege. Ich bin erstaunt, wie selten ein aufrichtiger Umgang mit therapeutischen Fehlern und eine Aufarbeitung stattfindet. Liegt das an mangelnder menschlicher Reife oder doch wieder an der Angst vor Regressansprüchen? Meiner Erfahrung nach wollen viele Patienten einfach ihren inneren Frieden wiederfinden und einen Punkt hinter die Geschichte setzen. Aber einem Menschen zu verzeihen, der seine Verantwortung nicht anerkennt, ist gar nicht so einfach. Ich kenne nur wenige Patienten, die in so einem Fall geklagt haben und das nur, weil sie sich eben nicht gehört und ernst genommen gefühlt haben. Vielleicht hast du schon mal den Film gesehen über das Flugzeugunglück über dem Bodensee. Da ist der eine Lotse, der mitverantwortlich ist, nicht in der Lage, sich zu entschuldigen, beziehungsweise er möchte sich gerne entschuldigen, wird aber von der Firma zurückgehalten, aus eben diesen Beweggründen. Und danach folgt ein menschengemachtes Drama. Der Film ist wirklich sehr ergreifend und lohnenswert und macht das Thema nochmal an einem ganz anderen Beispiel deutlich. Ich möchte jedenfalls lieber meine Patienten zufriedenstellen und nicht irgendein Abrechnungssystem irgendeiner Krankenversicherung. Und ich möchte am Ende des Tages vor mir selbst gerade stehen können. Ich glaube nicht nur, dass das möglich ist, sondern auch, dass das gar nicht so schwierig ist, wie es sich erstmal anhört. Wenn ich übrigens einem Patienten mal nicht helfen kann, dann bitte ich ihn, mir auf jeden Fall Bescheid zu geben, wenn etwas oder jemand helfen konnte. Erstens kann ich mich dann mitfreuen und zweitens habe ich von meinen Patienten über die Jahre so mehr gelernt als in jeder Fortbildung. Wir brauchen allgemeine Richtlinien, aber in Kombination mit einer individuellen Handhabung. Wir brauchen einen groben Rahmen, innerhalb dessen wir uns frei bewegen und gestalten können. Ein System, das auf Vertrauen und nicht auf Kontrolle basiert. Nicht nur in der Medizin, sondern ich glaube, überall. Und damit das klappt, müssen wir erstmal herausfinden, was überhaupt individuell bedeutet. Authentizität beginnt meiner Meinung nach mit der Körperwahrnehmung. Und darum geht's dann auch nächste Woche. Warum uns das so oft schwerfällt, wie wir es wieder lernen können und was das für uns bedeuten kann. Ich wünsche dir wie immer eine schöne Woche, freue mich, dass du heute mit dabei warst und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss.